ORF Sound.
Dimensionen.
Im Open Space der Dimensionen am Donnerstag begrüßt Sie heute Lothar Bodingbauer. Ich bin zu Gast an der Technischen Universität Wien beim Hydrologen Günter Blöschl, um mit ihm über das Wasser zu sprechen. Günter Blöschl ist Leiter des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie an der Technischen Universität Wien und ihm wurde vorigen Mittwoch in Stockholm der Internationale Wasserpreis verliehen für sein Lebenswerk und die weltweite Bedeutung seiner Forschung. Hochwasserforschung, Herr Professor Blöschl.
Ja, einen schönen guten Tag. Besonders, wie sich Hochwasser im Vergleich zum Klimawandel verhalten.
König Karl Gustav hat Ihnen nicht nur die Hand geschüttelt, sondern auch einen ganzen Tag mit Ihnen verbracht.
So war das letzten Mittwoch ein eindrucksvoller Tag, der begonnen hat mit einer Podiumsdiskussion in Anwesenheit des Königs und der Kronprinzessin über meine Arbeit zum Thema Hochwasser mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Schweden und der ganzen Welt. Das war der Vormittag und am späten Nachmittag, am Abend, gab es dann die Festveranstaltung mit König, Königin, 200 geladenen Gästen im goldenen Saal des Rathauses. Und da gab es sehr viel Gelegenheit, mit dem Königspaar, mit der Kronprinzessin zu plaudern. Und ich muss sagen, alle drei sind äußerst nett. Es waren sehr angenehme Gespräche, die gezeigt haben, dass das sehr sympathische Leute sind.
Es gibt ein Foto mit dem König. Sie sehen glücklich aus.
Ja, ich habe mich an diesem Tag tatsächlich sehr glücklich gefühlt und nicht nervös, weil eben die Atmosphäre ganz besonders war, fast wie in einem Traum. Und ich dachte manchmal, jetzt wache ich gleich auf, jetzt ist der Traum vorbei, aber das war Realität. Und die Atmosphäre war herzlich, nicht steif, sondern wohlwollend, angenehm. Deswegen habe ich mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt.
Diesen internationalen Wasserpreis, den gewinnt man ja nicht, der wird verliehen, ähnlich wie die Nobelpreise in den großen Disziplinen. Verliehen wird er von der Stockholmer Wasser Foundation und der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften, also die auch den Nobelpreis verleihen. Was glauben Sie, was war die Gründe, warum den Preis Sie bekommen haben und nicht Ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten?
Was erwähnt wurde in der Würdigung, ist besonders eben meine Arbeit zum Thema Hochwasser und dass ich der Erste war, der diesen Zusammenhang zwischen Klimawandel und sich verändernden Hochwasser weltweit herausgearbeitet hat. Und das war vorher nicht so bekannt, also ist ein Novum, diese Prozesszusammenhänge zu verstehen, was sowohl aus theoretischer Sicht interessant ist, aber auch aus praktischer Sicht ganz, ganz wichtig ist, um sich besser auf zukünftige Hochwässer einzustellen.
In Österreich regnet es häufiger, das ist jetzt bemerkbar.
In Österreich regnet es häufiger, aber nicht überall gleich. Was wir sehen, ist, dass besonders die kurzen, intensiven Regen stärker werden und das in ganz Österreich. Bei den längeren Regen sehen wir Zunahmen vor allem nördlich des Alpenhauptkammes, südlich des Alpenhauptkammes eher eine Abnahme.
Da sind wir aber schon tief in den Details. Ich würde noch ganz gerne zum Beginn Ihres Forscherlebens kommen und viele von uns haben ja erste hydrologische Erfahrungen im Garten gemacht mit dem Wasserschlauch, wenn man so Löcher in den Boden spült oder am Strand, wenn man mit Nylonsackerl das Wasser zur Sandburg raufbringt und da die Burggräben flutet und das rinnt dann in so Kanälen wieder runter ins Meer. Sie haben Staudämme gebaut.
Als Kind hat mir der Umgang mit dem Wasser immer sehr gut gefallen. Vor allem am Bächen, Gebirgsbächen, habe ich mit den Kieselsteinen kleine Dämme gebaut, um den Fluss des Wassers zu beeinflussen, das Wasser aufzustauen, das Wasser umzuleiten. Mich hat einerseits fasziniert, wie man das Wasser formen kann, andererseits auch die Bewegung des Wassers, die Schönheit des Wassers, die Muster, wie sich das Wasser bewegt. Das hat mich schon als Kind fasziniert, fasziniert mich immer noch.
Was bedeutet Formen des Wassers in diesem Zusammenhang?
Formen des Wassers heißt, dadurch, dass man einen Damm baut, die Richtung des Wassers zu beeinflussen, das Wasser aufzustauen, in einen Nebenkanal abzuleiten.
Und das Verblüffende an so einem Damm, den man baut, ist, es dauert relativ lange, bis der gefüllt ist, dieser Stauraum. Wenn man den aber dann öffnet, dann ist eine ziemliche Gewalt dahinter, wie das Ganze durchgespült wird in den ersten Sekunden.
Genau so ist das. Je nachdem, wie groß der Damm ist, ist diese Gewalt größer oder kleiner. Bei den Dämmen, die ich gebaut habe, war die Gewalt nicht so groß, die Gewalt waren klein, diese Dämme. Aber tatsächlich ist das so, wenn man dann von richtigen Dämmen redet, ist da eine Kraft damit verbunden, die unvorstellbar ist. Deswegen auch Gefahren von Hochwässern, wo man sich als Laie denkt, da stelle ich mich einfach dagegen an und ich kann eh schwimmen, wo ist das Problem? Aber tatsächlich sind die Kräfte derart, dass sie oft unterschätzt werden. Deswegen die Gefahr der Hochwässer.
Was sind denn die Missverständnisse, die wir haben vom Wasser? Wir glauben, es gut zu kennen.
Ja, das wichtigste Missverständnis ist genau das, die Unterschätzung der Kraft des Wassers.
Die Dynamik. Wasser in Bewegung.
Wasser in Bewegung. Die Kraft des Wassers in Bewegung.
Masse, die in Bewegung ist, hat kinetische Energie und Energie zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, in der falschen Menge, ist eine Katastrophe.
Ja, laut Newton, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und bei einer großen Masse, die wir eben bei einem gefüllten Staudamm oder auch bei einem Fluss oder bei Wellen des Ozeans haben, sind die Kräfte, die damit verbunden sind, unglaublich. Das ist das erste Missverständnis, eine Unterschätzung der Gefahr. Aber es gibt noch andere Missverständnisse. Zum Beispiel die Frage, wie viel Wasser kann gespeichert werden? Oder die Frage, wie leicht kann man Wasser von einem Ort zu dem anderen transportieren, was nämlich sehr schlecht geht, weil Wasser schwer und groß ist im Vergleich zu anderen Gütern. Also es gibt viele Aspekte des Wassers, die nicht intuitiv sind und darauf können sich da Missverständnisse aufbauen.
Wenn man sich da helfen mag, einen Kilo Wasser, also einen Liter Wasser an den Kopf geworfen zu kriegen, in einem Tetrapack zum Beispiel, das tut richtig weh.
Das tut richtig weh. Und wir reden dann bei solchen Hochwässern nicht von einigen Litern von Wasser, sondern von Millionen von Kubikmetern von Wasser. Also Millionen von 1000 Litern von Wasser.
Und geschwind noch in den Keller zu gehen, um noch was raufzuräumen, ist bei katastrophalen Hochwässern keine gute Idee.
Die beiden letzten schwersten Hochwässer, die wir in Europa gehabt haben, war das tatsächlich der Fall. Das war 2021 in Deutschland und 2024 im Oktober in Valencia in Spanien. Da waren ca. 200 Todesopfer jeweils. Und die Hälfte der Todesopfer waren Menschen, die in den Keller gegangen sind, in die Garage, um das Auto zu retten. Und das sind Todesumstände, die vollkommen unnötig sind, weil diese Menschen eben die Kraft des Wassers unterschätzt haben.
Aber was passiert da? Ich gehe kurz runter in den Keller.
Ich gehe kurz runter in den Keller und bevor das Auto noch gestartet ist, kommt eine Schwallwelle über die Garageausfahrt hinein. Und ich versuche mich zu retten, aber die Geschwindigkeit des Wassers ist so groß. Die Garage oder der Keller ist bis zur Decke ausgefüllt und man ertrinkt. Das ist das Standardmuster, was leider oft passiert. Deswegen ist auch die Aufklärung in der Bevölkerung wichtig, diese Gefahr nicht zu unterschätzen.
Sie sind als Professor für Hydrologie in einem Gebiet tätig, das weder ganz, sage ich jetzt einmal, links ist, nämlich die Geografie des Wassers, wie es fließt in diesen Systemen, noch ganz rechts ist diese Ingenieurskunst, wie es der Biber tut. Ja, Stämme kauen, Dämme bauen. Sie sind in der Mitte drinnen, in einem Gebiet, das, wie heißt?
Soziohydrologie. Den Punkt, den Sie ansprechen, ist ein sehr wichtiger, was ich als Wiener Schule bezeichne, also die Hydrologie, die in der TU Wien betrieben wird und die ich leite, die sieht sich genau eben in dieser Mitte einerseits der wissenschaftlichen Untersuchung der Bewegung des Wassers. Wie funktioniert denn das Wasser? Wir wollen es besser verstehen, wie die Wasserdynamik funktioniert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Bauten. Wir wollen etwas konstruieren als Ingenieure. Und die Wiener Schule der Hydrologie ist eben eine Verbindung dieser beiden Aspekte. Wir wollen die Prozesse gut verstehen und wir wollen sie auch beherrschen. Wir wollen damit umgehen. Unter komplexen Bedingungen, unter Klimawandel, unter einer sich verändernden Gesellschaft.
Ich verstehe diese Mitte noch nicht ganz, das Soziale an der Soziohydrographie. Also wir Menschen leben in einem Lebensraum und durch unsere Existenz wechselwirken wir mit dem Wasser.
Der soziale Aspekt oder gesellschaftliche Aspekt ist etwas, was dazukommt in der Fülle der verschiedenen Bewegungsvorgänge, die wir betrachten, oder Prozesse. Weil die Wasserbewegung ist einerseits ein physikalischer Prozess. Wasser wird durch die Schwerkraft angezogen. Es gibt die Beschleunigung, die Verzögerung und so weiter. Es gibt die Verdunstung als physikalischer Prozess, die Infiltration. Dann gibt es chemische Prozesse im Boden, die Bodenverwitterung, die beeinflusst auch die Wasserbewegung. Dann gibt es biologische Prozesse. Die Transpiration der Pflanzen ist ein biologischer Prozess. Dann gibt es aber auch wirtschaftliche und soziologische Prozesse, die Handlungen der Menschen und politische Prozesse, die wiederum auch die Wasserbewegung beeinflussen. In dieser Fülle, in diesem Wechselspiel von diesen vielen Prozessen, versucht die Soziohydrologie eine direkte Kopplung zwischen der Hydrologie, Hydrologie ist die Lehre vom Wasserkreislauf, mit soziologischen, ökonomischen Prozessen. Und das in quantitativer Weise. Das heißt, wir wollen nicht nur darüber reden, was passiert, wenn man einen Damm baut. Wir wollen das wirklich auch quantitativ mit mathematischen Modellen beschreiben. Und die Wechselwirkung in beide Richtungen. Was passiert, wenn man einen Damm baut? Wie verändern sich da die Hochwässer? Aber wie verändern auch die Hochwässer die politischen Entscheidungen? Wenn ich zum Beispiel an den Hochwasserschutz in Österreich denke, der Hochwasserschutz in Österreich und übrigens auch in allen anderen Ländern der Welt wird immer ausgelöst durch ein vorhergehendes Hochwasser. Das hat keinen technischen Grund, das hat einen politischen Grund. Man könnte ja sagen, es ist ja besser, wenn ich den Hochwasserschutz dann vor dem Hochwasser baue, dann wenn das Hochwasser kommt, bin ich geschützt. Das ist ja logisch, oder? Und das wäre technisch möglich. Politisch ist das nicht möglich, weil die Infrastruktur sehr teuer ist. Und nach einem Hochwasser gibt es dann das politische Fenster, dass Schutzmaßnahmen auch wirklich umgesetzt werden kann. Weil sonst sagt man, naja, das war einmal das Hochwasser, kommt vielleicht auch nie wieder. Es gibt keinen Grund, solche Ausgaben zu machen. Erst wenn dann das Hochwasser wirklich auftritt, wird gezeigt, dass da diese Gefahr real entsteht. Und dann werden Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt. Da ist Österreich kein Einzelfall. Dieses Phänomen gibt es weltweit.
Also es entscheidet sich leichter nach einer Katastrophe.
Es entscheidet sich leichter nach einer Katastrophe.
Und worin liegt jetzt Ihre Expertise in diesem Bereich?
Meine Expertise in dem Bereich Hochwasser liegt in der Beschreibung der Vorgänge der Hochwässer, zu sagen, wie groß ist der Wasserstand an einem bestimmten Fluss. Da haben wir einerseits einen kurzfristigen Zeithorizont, das nennen wir dann die Hochwasservorhersage, der Echtzeithochwasservorhersage. Wie groß ist der Wasserstand der Donau morgen oder übermorgen? Das wird beispielsweise gebraucht für das Hochwassermanagement. Und die Hochwasservorhersage-Software, die meine Gruppe entwickelt hat an der TU, die hat auch beim letzten Hochwasser im September 2024 sehr gut funktioniert. Auf Basis derer wurden Evakuierungsmaßnahmen geplant und durchgeführt oder auch nicht durchgeführt, je nach dem Ergebnis der Prognose. Oder die Bewirtschaftung der Staukette Ottenstein, auch auf Basis dieser Vorhersagen. Das ist der eine Pfeiler, die kurzfristige Hochwasservorhersage. Der zweite Pfeiler ist die langfristige Vorhersage. Da rechnen wir auch aus, wie groß der Wasserstand ist an den Flüssen oder teilweise auch auf den Hängen, wenn es Hangwasser gibt. Aber nicht mit einem kurzen Zeithorizont, sondern ohne Zeitstempel. Das heißt, wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Hochwasser einer bestimmten Größe überschritten wird, ist so und so groß. Und diese Aussagen braucht man für sämtliche Infrastrukturen, die man plant, von der Brücke bis zum Staudamm und den Hochwasserbegleitdamm, Rückhaltebecken, aber auch für die Hochwasserzonierung und für die Raumplanung. Das heißt, man hat immer beschränkte Ressourcen und man muss immer abwägen zwischen einer Entscheidung der Sicherheit und einer Entscheidung der Wirtschaftlichkeit. Es ist immer ein Abwägeprozess. Man versucht da den sogenannten auf Neudeutsch Sweet Spot zu finden, wo die Sicherheit akzeptabel ist und die Kosten akzeptabel sind. Weil beides kann man nicht optimieren, weil es eine gegenläufige Einflussgröße ist.
Mit dem Hut des Grundlagenwissenschaftlers ist Ihnen diese Entscheidung egal, wie viel man investieren soll, aber Sie machen Vorschläge für jene, die entscheiden müssen.
Ich bin sowohl Grundlagenwissenschaftler als auch angewandter Wissenschaftler. Ich bin auch in vielen praktischen Entscheidungen involviert. Zum Beispiel bin ich Mitglied der österreichischen Staubeckenkommission, die für die Sicherheit der großen Talsperren in Österreich zuständig ist. Und da sind die Entscheidungen äußerst praktisch, ob eine Talsperre gebaut wird, ob sie überarbeitet werden muss, weil die Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Das hat äußerst praktische Konsequenzen oder das Hochwasservorhersagesystem, das wir an der TU für die Donau entwickelt haben, äußerst praktische Konsequenzen oder auch im Niederwasserbereich, wir haben noch nicht über Düren geredet, für die Viadon ein Vorhersagesystem, damit die Schifffahrt optimiert werden kann. Das sind viele sehr praktische Entscheidungen. Das ist eben, was mir wirklich am Herzen liegt, dieses generierte Wissen auch für direkte gesellschaftlich wichtige Fragestellungen zu verwenden, die nicht irgendwann einmal, sondern sofort auch eine richtige gesellschaftliche ökonomische Bedeutung haben.
Und wie ist die österreichische Hochwasserlandschaft, die soziale, politische?
Österreich hat die Hochwässer in den letzten Jahrzehnten und auch länger immer sehr ernst genommen. In dem Fall von Hochwässer haben die Österreicherinnen und Österreicher, man kann sagen, in den letzten 200 Jahren viele gute Entscheidungen getroffen, auch teure Entscheidungen. Das beginnt bei der Hochwasserregulierung in den 1870er Jahren von Wien, was eine geniale Entscheidung war, die dann beispielsweise Wien beim Hochwasser 1899 schadensfrei geschützt hat. Und diese Tradition hat sich fortgesetzt, auch nach dem Hochwasser 2002 und 2013, dass gute Entscheidungen getroffen worden sind, Infrastruktur gebaut wurde, die Raumplanung darauf abgestimmt wurde. Also viele Entscheidungen auf Landesebene, Gemeindesebene, auf Bundesebene, wo Österreich durchaus auch international als Vorzeigebeispiel gehandelt wird. Da kann ich zum Beispiel erwähnen, ich bin auch Professor in Bologna in Italien. Ich wurde als Wiener gefragt, wie hat das Wien gemacht, dass beim Hochwasser im September 2024 keine Schäden waren? Bei den Interviews, die ich da geführt habe, konnte ich das erzählen. Ja, wir haben in Wien eine Tradition, wo das Hochwasser ernst genommen wird. Darum hat der Hochwasserschutz sehr gut funktioniert im Jahre 2024 in Wien. Das heißt nicht, dass solche Hochwasser vollkommen schadenfrei abgeführt werden können. Wir hatten zum Beispiel im September 2024 in Niederösterreich, in der Region St. Pölten, ungeheuer hohe Niederschläge. Da sind Schäden aufgetreten, große Schäden aufgetreten, auch an den Linien der ÖBB. Das ist richtig. Darüber muss man nachdenken, wie man das in Zukunft macht und vielleicht auch anders macht als in der Vergangenheit. Aber insgesamt liegt Österreich sehr gut, dank der richtigen Entscheidungen der Leitenden.
Wenn man bedenkt, dass das Hochwasser oder dass der Regen oder Niederschläge auch in mehreren Wellen kommen, wenn der Boden dann schon gesättigt ist, dann gibt es die einen Bodentypen, die können das dann besonders gut speichern, das Wasser, oder eben besonders gut nicht speichern. All das fließt ein in die Modellierungen, in die Datenbanken.
Das ist genauso, wie Sie sagen, ein Kernpunkt der hydrologischen Fragestellung ist, welcher Anteil des Niederschlages sickert in den Boden, welcher Anteil kommt zum Abfluss. Wenn alles in den Boden einfließt, kann überhaupt kein Hochwasser entstehen. Wenn allerdings der ganze Regen an der Oberfläche zum Abfluss kommt und schnell in die Gewässer fließt, dann sind Hochwässer wahrscheinlich. Und es ist auch so, wie Sie sagen, wenn es vorher schon einmal geregnet hat, der Boden feucht ist oder vorher auch Schneeschmelze gegeben hat, wie wir das manchmal im Winter haben, dann ist der Anteil, der zum Abfluss kommt, viel größer. Bei den großen Donauhochwässern ist typischerweise so, auf das ganze Donaugebiet oberhalb von Wien bezogen, mit 100.000 Quadratkilometer Einzugsgebiet, dass etwa ein Drittel des Regens direkt zum Hochwasser beiträgt, zwei Drittel nicht im Durchschnitt. Wenn sich das verdoppelt, weil es vorher geregnet hat, ist das Hochwasser doppelt so groß. Das ist ein Riesenunterschied. Darum ist diese Entscheidung, wie viel sickert ein, wie viel rinnt an der Oberfläche ab, ein ganz ein wichtiger Faktor, den wir berücksichtigen müssen.
Kann man das, was man in Österreich über Wasser, über ja, die Hydrologie einer Landschaft herausfindet, übertragen? 1:1 nach Brasilien zum Beispiel?
Man kann viel von dem, was wir in Österreich lernen, auch auf andere Länder und auch auf andere Kontinente übertragen. Hier an der Wand sehen wir ein Poster, das zeigt die Landkarte vom Amazonasgebiet. Brasilien und Nachbarländer, die Geologie und die hydrologischen Verhältnisse. Natürlich sind die einzelnen Kenngrößen auch unterschiedlich. Zum Beispiel die Verdunstung ist größer in Brasilien, am Äquator auch der Niederschlag ist höher. Die Vegetation ist eine andere, aber die grundsätzlichen Prozesse sind gleiche. Und deswegen können wir Methoden, die wir in anderen Kontinenten entwickelt haben, auch in anderen Ländern verwenden.
Und der Internationale Wasserpreis wird seit 1991 verliehen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ganzen Welt und oft auch eben aus Gebieten, wo Wasser nicht in so einem Übermaß vorhanden ist oder Luxus wie bei uns.
Wir haben ja nur über die Hochwässer jetzt geredet. Eine andere Facette ist auch der Wassermangel, Trockenheit in Australien, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt. Sowohl zu viel Wasser als auch zu wenig Wasser ist ein großes Thema. Wasserforschung ist eine internationale Forschung.
Aber sehen Sie sich mehr als Künstler, der hier gestaltet, oder als Wissenschaftler, der hier rational beschreibt und eben diesen 1, 2, 3, 30 Schritte in die Zukunft blickt?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. In meiner Dankesrede in Stockholm habe ich genau diesen Aspekt aufgegriffen, der Zusammenhang zwischen der Ästhetik, der Schönheit einer Theorie und ob die Theorie auch wirklich gültig ist. Ein total berechtigter Aspekt und ich sehe mich auch als Künstler, nicht nur als Wissenschaftler, wie Sie zum Beispiel hier an dem Bild sehen, die Welle an der Wand meines Büros, das ist aus meiner Feder entstanden.
Und Aquarell ist gar nicht leicht.
Aquarell ist überhaupt nicht so leicht, eignet sich aber sehr gut zum Malen von Wasser.
Warum ist es nicht leicht aus Ihrer Sicht?
Aquarell ist nicht leicht, weil es eine zeitkritische Technik ist. Bei Öl auf Leinwand kann man immer noch übermalen und nochmal übermalen und nochmal übermalen. Bei Aquarell hingegen nicht. Da dauert es einige Sekunden, bis es antrocknet. Wenn man nicht in der Zeit das verändert hat, wird es nichts mehr.
Sie haben hier die große Welle von Kanagawa gezeichnet, nachgezeichnet oder Ihre eigene Welle, diese japanische Welle, dieses Bild kennt man ja von Katsushika Hokusai.
Nein, das ist meine eigene Welle.
Und die japanische vom Neusiedlersee, nein.
Nein, das ist vom Ozean und eine große Welle, die zum Surfen einlädt.
Wo ist Ihr Lieblingsozean, Ihre Lieblingswelle?
Bin auf der ganzen Welle zu Hause, weil ich auch sehr gerne Wassersport mache. Mhm. Ich tauche gerne mit Geräten, ich segle sehr gerne Wasserski. Ja, diese Welle, das ist eine Ozeanwelle, währenddessen die japanische Welle für meinen Geschmack zu stilisiert ist. Meine Welle ist weniger normiert. Die japanische Welle ist mehr geometrisch und entspricht nicht ganz dem, was ich als ästhetisch wahrnehme.
Ich sehe in Ihrer Welle Blau, Türkis und Spritzer auch drinnen.
Es sind die Farben eher an der Natur angenähert, aber auch die geometrische Form ist nicht so regelmäßig wie die des japanischen, sehr berühmten Bildes.
Man hat so das Gefühl, Herr Blöschel, Sie fühlen sich wohl mit Wasser.
Also ich fühle mich einerseits mit dem Wasser wohl, weil ich Sport gerne mache. Mich fasziniert die Ästhetik des Wassers. Es hat einen ganz bestimmten Zauber, wenn man die Farben des Wassers sieht, weil die Wasserreflektionen, die beispielsweise auch im Stadtplanerischen ja ein wertvolles Tool sind. Die großen geplanten Städte der Welt, da ist immer Wasser im Zentrum. Wenn ich zum Beispiel an Canberra denke oder Brasilia, da ist Wasser ein ganz ein wichtiges gestalterisches Element, ein Sonnenuntergang bei Wasser und eben die vielen Stimmungen des Wassers. Und dann natürlich wissenschaftlich, weil die Wasserbewegung ein sehr komplexes Thema ist, das man nicht einfach durch Messungen von ein paar Daten und einfacher Modellierung beschreiben kann, sondern es wird immer noch komplexer. Je detaillierter man schaut, umso komplexer wird das. Ähnlich wie bei den Zellen. Wenn wir Zellen anschauen, also auch die Zellen des menschlichen Körpers, denkt man sich, jetzt verstehe ich, wie die Zelle funktioniert, dann schaut man noch mal tiefer. Wieder ein Layer, wieder eine Schicht mit Komplexität und dann geht die Forschung noch weiter und dann wird es wieder komplexer. So ähnlich ist das bei dem Wasser. Das hört nie auf, das hat kein Ende, wo wir sagen, so, jetzt das ist erledigt, das verstehen wir, sondern das ist ein weites, weites Feld komplexer Prozesse und das macht die Forschung besonders spannend.
Das war der Open Space der Dimensionen am Donnerstag. Vielen Dank, Herr Professor Blöschel.
Gerne.
Und Gratulation für den Preis, für den Internationalen Wasserpreis.
Dankeschön.
Das war ein Gespräch mit dem Hydrologen Günter Blöschel, dem Leiter des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie an der Technischen Universität Wien. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.